Corona-Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe. Von Carina Reiß und Susharit Bhakti. Gelesen von Avi Challe und Nadine Zadam.
Die Corona-Politik führt zu kontroversen Debatten. Besonders laut sind die Diskussionen über das Buch Corona-Fehlalarm. Unsere Blinks helfen dir dabei, dir ein eigenes Urteil über die Veröffentlichung zu bilden. Damit du die Informationen aus den Blinks richtig einordnen kannst, hier ein wenig Kontext. Die beiden Autoren Dr. Carina Reiß und Dr. Susharit Bhakti waren beide lange Zeit angesehene Wissenschaftler. Mittlerweile sind sie allerdings in der wissenschaftlichen Gemeinde in Ungnade gefallen. Sie vertreten nicht nur Positionen, die viele Wissenschaftler als unhaltbar einschätzen, sondern lassen sich zum Beispiel auch von Verschwörungsgläubigen interviewen. Auch die Arbeitgeber der beiden, die Universitäten in Kiel und Mainz, haben sich von dem Buch distanziert. Dennoch ist nicht alles Quatsch, was die Autoren behaupten. Die Süddeutsche Zeitung schreibt zum Beispiel, ihre Ausführungen seien nicht völlig falsch, jedoch vermischen sie Fakten mit Spekulation und Desinformation. Ob du mit den Thesen von Bhakti und Reiß übereinstimmst, musst du selbst entscheiden. Die Autoren veröffentlichten Corona-Fehlalarm im Juni 2020. Alle Zahlen in dem Buch beziehen sich daher auf den Stand von Mai 2020.
Blink Nummer 1. Killervirus oder harmlose Grippe?
Hast du dich im Frühjahr 2020 mit massig Klopapier und Nudeln wochenlang zu Hause verbarrikadiert? Oder hattest du keine Angst vor dem neuen Virus und hast dich weiterhin mit vielen Menschen getroffen? Vermutlich irgendetwas dazwischen, denn es ist verteufelt schwer einzuschätzen, wie gefährlich das Coronavirus wirklich ist. Um festzustellen, wie gefährlich ein Virus ist, müssen wir uns zwei Fragen stellen. Erstens, wie viele Infizierte gibt es? Und zweitens, wie viele der Infizierten sterben an der Krankheit, die das Virus auslöst? Beide Fragen sind im Fall von Corona schwieriger zu beantworten, als du vielleicht denkst. Zunächst zur ersten Frage. Wie viele Infizierte gibt es? Um die Infektion nachzuweisen, dient der PCR-Test, den Dr. Christian Drosten entwickelt hat. Allerdings haben wir keine Informationen darüber, wie zuverlässig dieser Test ist. Wir wissen also nicht, wie häufig er falsche Ergebnisse anzeigt. Außerdem testen wir hauptsächlich Menschen, die Symptome haben. Dadurch haben wir eine enorme Dunkelziffer, bei der vermutlich die meisten Infizierten überhaupt keine Symptome zeigen. Denn infiziert ist ja nicht das Gleiche wie erkrankt. Nun die zweite Frage. Wie viele Menschen sterben an Corona? Auch das ist umstritten. Die normale Zählweise wurde hier ausgehebelt. Wenn zum Beispiel ein Mensch Krebs im Endstadium hat und sich in den letzten Tagen noch eine Lungenentzündung einfängt, ist er in der Statistik ein Krebstoter. Bei Corona ist das anders. Wenn du positiv auf das Virus getestet wirst und dann bei einem Autounfall ums Leben kommst, giltst du als Corona-Toter. Leider werden nicht alle Corona-Toten obduziert. Aber wenn es vereinzelt geschieht, stellt sich regelmäßig heraus, dass sie fast alle Vorerkrankungen hatten. Vielleicht wären sie auch ohne Covid-19 gestorben. Das italienische Gesundheitsministerium berichtete zum Beispiel, dass 96% aller Corona-Toten mindestens eine weitere Erkrankung hatten. Wenn man sich eingehender mit den Zahlen beschäftigt, kommt man zu dem Schluss, dass die Sterblichkeit bei Corona nicht höher ist als bei einer gewöhnlichen Grippe, also 0,1 bis 0,4% beträgt.
Zusammenfassend können wir also sagen, dass es weder in Deutschland noch anderswo hundertprozentig verlässliche Zahlen zu Erkrankten oder Todesopfern von Corona gibt.
Mit diesen unzuverlässigen Zahlen sollte also die Bundesregierung Deutschland durch die Krise manövrieren. Sehen wir uns noch einmal an, was im Frühling des Jahres 2020 passiert ist.
Blink Nummer 2. Wackelige Daten und künstliche Panik.
Einige Tage aus dem Frühjahr 2020 werden wohl in die deutschen Geschichtsbücher eingehen. Zum Beispiel der 9. März, an dem die ersten beiden Corona-Toten in Deutschland zu beklagen waren. Dabei handelte es sich übrigens um einen 78-jährigen Mann mit vielen Vorerkrankungen und eine Frau, die 89 Jahre alt war. Auch den 11. März 2020 werden Schüler in der Zukunft vermutlich auswendig lernen müssen. An diesem Tag rief die Weltgesundheitsorganisation eine globale Pandemie aus. Schon am nächsten Tag begann in Europa hektisches Handeln. Frankreich schloss alle Kindergärten, Schulen und Universitäten. Die ersten deutschen Bundesländer zogen am Tag darauf nach. Das öffentliche Leben wurde schnell heruntergefahren. Die Medien waren mit diesen Maßnahmen unisono einverstanden und erklärten immer und immer wieder, was exponentielles Wachstum sei. Sie verschwiegen allerdings, dass der schnelle Anstieg der Fallzahlen daran lag, dass mehr und mehr getestet wurde. Sinnvoller wäre es gewesen, zu berichten, wie stark die positiven Fälle pro 100.000 Tests anstiegen. Diese Entwicklung war alles andere als exponentiell. Sie war nicht einmal besorgniserregend. Wer sich diese relativen Zahlen ansieht, erkennt etwas Entscheidendes. Am 23. März, als die Bundesregierung den Lockdown beschloss, klang die Epidemie schon wieder aus. Das geht auch aus den offiziellen Zahlen des RKI hervor. Es waren aber nicht die Maßnahmen, die den Rückgang verursachten, sondern er entsprach einfach dem natürlichen Verlauf der Epidemie. Was aber geschah, wenn jemand das offizielle Narrativ anzweifelte? Die Medien ignorierten diese Stimmen entweder oder stellten sie pauschal in die Ecke der Verschwörungsgläubigen. Nicht gehört wurde zum Beispiel John Ioannidis von der Stanford University. Der Professor errechnete nach dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess eine Sterblichkeitsrate von ca. 1%. Und das, obwohl die Passagiere im Durchschnitt 70 Jahre alt waren, also einer Risikogruppe angehörten. Niemand berichtete darüber.
Wir halten fest, die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie im Frühjahr 2020 waren ungerechtfertigt, zumindest nach Ansicht der Autoren.
Es war also alles nicht einmal halb so schlimm, wie uns weisgemacht wurde. Jetzt könnte man denken, naja, umso besser, wenn nur wenige Menschen gestorben sind. Das war ja schließlich das Ziel, oder? Auch Deutschland wollte vermeiden, dass seine Krankenhäuser überlastet werden, wie es zum Beispiel in Italien passiert ist. Doch drohte diese Gefahr überhaupt? Diese Frage sehen wir uns als nächstes an.
Blink Nummer 3. Das Märchen vom überforderten Gesundheitssystem.
Du hast die Bilder aus Italien bestimmt auch noch in deinem Kopf. Schrecklich war anzusehen, wie Militärlastwagen Corona-Tote zum Friedhof fuhren. Logisch, dass Deutschland solche Szenen vermeiden wollte. Die meisten Deutschen blieben deswegen zu Hause und isolierten sich. Leider war das völlig unnötig, denn während Deutschland in den Lockdown ging, standen dort die Krankenhäuser leer. In Deutschland kommen auf 100.000 Einwohner fast 34 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. So viele wie in keinem anderen Land in Europa. Der Alarm, den Regierung und Medien schlugen, war also übertrieben. Denn kein Krankenhaus kam auch nur an den Rand des Zusammenbruchs. Ganz im Gegenteil. Einige Kliniken nahmen Patienten aus Italien und Frankreich auf. Andere verordneten sogar mitten in der Corona-Krise Kurzarbeit, weil Patienten mit anderen Erkrankungen sich aus Angst vor Corona nicht mehr ins Krankenhaus trauten. Die Stadt Berlin baute in 38 Tagen ein komplettes neues Krankenhaus in einer Messehalle. Und als es fertig war, kam kein einziger Patient. Was war das Problem? Die Planer hatten schlicht Infektionen mit Erkrankungen verwechselt. Sie hatten nicht bedacht, dass die meisten Infizierten, also bis zu 90%, keine oder nur sehr milde Symptome haben. Außerdem ging die Meldung um, dass Deutschland nicht genügend Beatmungsgeräte habe, um alle Patienten zu versorgen, wenn sich das Virus weiter ausbreiten würde. Aber ist es überhaupt sinnvoll, Corona-Patienten künstlich zu beatmen? Viele Ärzte sind anderer Meinung. Sie denken sogar, dass eine künstliche Beatmung Patienten eher schadet als nützt. Die Intubation ist tatsächlich riskant. Denn dafür werden die Patienten in ein künstliches Koma versetzt und durch den Schlauch dringen Bakterien ungefiltert in die Lunge ein. Deswegen beatmen Ärzte normalerweise auch immer nur so kurz wie möglich. In Wirklichkeit dient die künstliche Beatmung bei Infektionen gar nicht so sehr dem Schutz der Patienten, sondern vielmehr der Sicherheit von Ärzten und Pflegepersonal. Denn intubierte Patienten atmen nicht in die Raumluft aus und stoßen dadurch auch keine Aerosole aus, durch die sich das Krankenhauspersonal infizieren könnte.
Die Autoren meinen also, dass die Krankenhäuser in Gefahr seien, überlastet zu werden, ist eine falsche Schutzbehauptung, um die Maßnahmen zu rechtfertigen.
Eine Zahl lässt sich allerdings nicht wegdiskutieren. Es gab im Frühjahr 2020 in Deutschland eine Übersterblichkeit. Aber wer sagt denn, dass diese Menschen an Covid-19 gestorben sind? Vielleicht sind sie vielmehr den Maßnahmen gegen die Krankheit zum Opfer gefallen.
Blink Nummer 4: Kollateralschäden des Lockdowns.
Stell dir vor, du bist im Krankenhaus. Du bist alt, krank und müde und wartest auf den Tod. Krebs hat deinen Körper zerfressen, die Schmerzmittel wirken immer schlechter. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder verbringst du deine letzten Stunden gemeinsam mit deinen Lieben, die deine Hand halten und mit dir sprechen, oder du lebst noch 2 Monate länger in diesem Zustand, darfst aber während der Zeit deine Familie und Freunde nicht sehen. Wofür entscheidest du dich? Keine Wahl hatten während der Corona-Maßnahmen viele alte und kranke Menschen. Wir haben ihnen eine Entscheidung aufgezwungen und gleichzeitig die Freiheit aller geopfert. Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, ob der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen nicht mehr Schaden angerichtet haben, als sie abwehren konnten. Die Kollateralschäden des Lockdowns sind vielfältig und gefährlich. Krankenhäuser verschoben Operationen und Behandlungen, die häusliche Gewalt nahm zu. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass der psychische Stress, das Eingesperrtsein und die Angst ebenfalls den Körper belasten, vor allem das Herz. Besonders hart trafen die Maßnahmen Kinder und alte Menschen. Sie brauchen das soziale Miteinander wie die Luft zum Atmen. Und plötzlich durften sie niemanden mehr sehen. Ziemlich sicher haben die Maßnahmen in Deutschland sogar Todesopfer gefordert. Viele Menschen trauten sich nicht mehr in die Notaufnahmen, weil sie Angst vor dem vermeintlichen Killer-Virus hatten. In der Notaufnahme im Klinikum Hanau trafen zum Beispiel im Frühjahr 20% weniger Schlaganfallpatienten ein. Natürlich sind die Schlaganfälle trotzdem passiert, nur sind die leichteren Fälle eben nicht ins Krankenhaus gekommen. Und das ist fatal, weil dann oft ein zweiter tödlicher Anfall folgt. Vermutlich werden wir weltweit auch mehr Suizide sehen. Australische Behörden rechneten zum Beispiel damit, dass es im Jahr 2020 50% mehr Selbstmorde geben wird als in anderen Jahren. Das wären dann 10-mal mehr Selbsttötungen als Corona-Tote. Eine bittere Bilanz.
Das bedeutet, ein Lockdown führt nicht zu weniger Todesfällen, sondern zu mehr.
In anderen Ländern sieht es allerdings noch viel schlimmer aus. Was ist zum Beispiel mit den Millionen von Tagelöhnern in Indien, die jetzt einfach null Einkommen haben? Dank Corona wurden außerdem in vielen Ländern die Masernimpfungen ausgesetzt. In der Demokratischen Republik Kongo sind daher seit Anfang 2020 schon mehrere tausend Kinder an Masern gestorben.
Blink Nummer 5: Das Spiel mit den Zahlen.
Rate mal, welches Land im Mai 2020 die meisten Todesfälle durch Corona auf 100.000 Einwohner hatte. Es ist Belgien. Das hättest du nicht gedacht, oder? Der Grund ist, dass wir aus Belgien keine dramatischen Bilder von Massengräbern oder Militärlastwagen gesehen haben. Es gab diese Bilder nicht, da Belgien gut durch die Krise gekommen ist. Das lag an seinem gut ausgebauten Gesundheitssystem und daran, dass Corona einfach nicht so schlimm ist, wie die Medien behaupten. In den Nachrichten werden die absoluten Fallzahlen berichtet, denn die klingen viel dramatischer. Da verkündet etwa eine Schlagzeile: In den USA sind 100.000 Menschen gestorben. Klingt schlimm, aber proportional betrachtet hat es unseren kleinen, organisierten Nachbarn in Europa viel härter getroffen. Es war nur eben keine Katastrophe. Unter den Todesopfern waren hauptsächlich alte oder kranke Menschen, die vermutlich ohnehin gestorben wären. Leider spielen die Medien das Spiel der Regierung mit und stellen kaum kritische Fragen. Corona-Skeptikern wird häufig vorgeworfen, dass sie eher irgendwelchen obskuren YouTubern glaubten als den Experten in den etablierten Medien. Aber wenn alle das Gleiche berichten und anderen Stimmen keine Bühne bieten, wo sollen die kritischen Geister denn sonst veröffentlichen? Ihnen bleiben nur noch YouTube, Telegram oder andere soziale Medien. So erging es auch Susharit Bhakti, dem Co-Autor dieses Buches. Er beklagt sich darüber, dass ihn die etablierten Medien einfach ignoriert hätten. Daher begann er, auf YouTube kritische Videos zu veröffentlichen. In seinen ersten Videos ging es darum, dass in Norditalien auch die Luftverschmutzung dazu beigetragen hat, dass dort so viele Menschen gestorben sind. Die Aussage der Videos: Covid-19 trägt nicht die Hauptschuld an den vielen Opfern. Wenige Tage später sendete das ZDF einen Corona-Faktencheck unter dem Titel »Warum Susharit Bhaktis Zahlen falsch sind«. Dieser Beitrag legte ihm Dinge in den Mund, die der Autor nie gesagt hatte. Zum Beispiel behaupteten die Journalisten, er habe Luftverschmutzung als einzigen Auslöser der Krise dargestellt. Eine glatte Lüge, die aber niemand überprüft.
Zusammengefasst können wir also sagen, die Autoren sind der Meinung, dass die Medien unkritisch berichten und Panik schüren, anstatt die Menschen aufzuklären.
Nur weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland irgendetwas behauptet, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch korrekt ist. Beim Vorwurf Fake News muss man daher aufpassen. Mittlerweile werden damit einfach nur Meldungen abgefertigt, die nicht die Corona-Politik der Bundesregierung unterstützen.
Blink Nummer 6. Was haben andere Länder besser gemacht?
Während der Frühlingsmonate 2020 lugten viele Deutsche verunsichert in Richtung Schweden. Was war nun los mit den aufgeklärten und entspannten Skandinaviern? Hatten die den Schuss nicht gehört? Anstatt sich in ihren Wohnungen zu verstecken, gingen die Nachbarn im Norden ganz unaufgeregt ins Café, zum Sport oder ins Kino. Viele Deutsche waren überzeugt, dass das in einer Katastrophe enden würde. Und was passierte? Nichts. Schweden kam genauso gut oder schlecht durch die Epidemie wie die meisten anderen Länder, nur eben ohne seine Bürger in ihren Freiheiten einzuschränken. Stattdessen verfolgte die schwedische Regierung, gut beraten von ihrem Chef-Epidemie-Experten Anders Tegnell, eine vernünftige und gelassene Strategie. Die Regierung klärte die Bürger über das neue Virus auf und überließ es ihnen selbst, sich so zu schützen, wie sie es für sinnvoll hielten. Und das klappte entspannt, effektiv und ganz ohne Vorschriften und Bußgelder. Typisch skandinavisch eben. Warum macht es Deutschland nicht genauso? Darauf antworten seine offiziellen Experten gern, dass der schwedische Weg für Deutschland keine Möglichkeit sei, da es eine viel höhere Bevölkerungsdichte habe. Das stimmt. Aber wenn wir zum Beispiel nach Japan oder Südkorea schauen, sehen wir, dass auch dicht besiedelte Gebiete ohne Lockdown gut durch die Krise kommen. In Japan lief das Leben im Frühjahr ziemlich normal weiter. Die Restaurants waren zum Beispiel immer geöffnet. Trotzdem gab es dort sehr wenige Fälle. Gut, vermutlich liegt das daran, dass die Japaner nicht viel testeten. Allerdings starben dort auch nicht mehr Menschen als sonst. Südkorea hingegen testete wahnsinnig viel und verfolgte Infektionsketten meisterhaft nach. Dafür gab es aber auch keine Ausgangssperren und das öffentliche Leben lief relativ ungestört weiter.
Wir sehen also, dass viele Länder durch ihren entspannten Umgang mit dem Coronavirus gut durch die Krise gekommen sind.
Welche Maßnahmen wären denn statt eines Lockdowns sinnvoll? Es gibt nur eine einzige. Die Risikogruppen in Alten- und Pflegeheimen konsequent schützen. Das war es auch schon. Mehr müssten wir gar nicht tun.
Blink Nummer 7. Der unmögliche Impfstoff.
Früher oder später wurde der Lockdown im Frühjahr 2020 für die meisten Deutschen emotional belastend. Klar, dass man sich in so einer Situation an jeden Strohhalm klammert. Viele hofften daher, dass der ganze Spuk vorbei wäre, wenn wir erst einen Impfstoff hätten. Aber stimmt das? Leider nein. Warum? Um diese Frage zu beantworten, werfen wir mal kurz einen Blick darauf, wie Viren und Impfstoffe überhaupt funktionieren. Das Gefährliche an einem Virus ist, dass es unsere Körperzellen kapert, damit diese dann das Erbgut des Virus reproduzieren. Die Immunität gegen ein Virus basiert auf zwei Säulen. Die erste Säule sind die Antikörper. Sie verhindern, dass Viren an unsere Zelle andocken. Unser Immunsystem produziert diese Antikörper, wenn wir erkranken. Alle Impfungen gegen Viren beruhen auf diesem Prinzip. Sie regen das Immunsystem dazu an, diese Antikörper herzustellen. Das Problem: Aus Erfahrungen mit anderen Coronaviren wissen wir, dass sie sehr schnell mutieren. Deswegen ist eine Impfung gegen SARS-CoV-2 immer nur kurz wirksam und muss ständig neu entwickelt werden. Ein Wettrennen gegen die Zeit, das wir nicht gewinnen können. Die zweite Säule der Immunität sind unsere Abwehrzellen, die auch Lymphozyten genannt werden. Sie werden aktiv, wenn ein Virus bereits an eine Körperzelle angedockt hat und zerstören dann die befallene Zelle. In unsere Karten spielt dabei das System der Kreuzimmunität. Das bedeutet im Prinzip, dass sich unsere Lymphozyten an mutierte Versionen der verschiedenen Coronaviren anpassen und dazulernen. Je häufiger jemand mit Coronaviren infiziert war, desto besser ist sein Immunsystem auch gegen neue Versionen geschützt. Denk nun mal dran, wie es Kindern im ersten Jahr im Kindergarten ergeht. Sie sind einfach ständig krank. Nicht umsonst nennen wir Kinder in dem Alter auch gern liebevoll Rotznasen. Im zweiten Jahr wird es dann schon besser. Und bei Schulanfang haben die meisten Kinder eine recht gute Immunität gegen die unterschiedlichsten Viren aufgebaut. Dann kommen sie mit nur ein oder zwei Erkältungen durch den Winter. Dank dieser Kreuzimmunität wird es nach Meinung der Autoren auch keine zweite Welle geben, die schlimmer ist als die erste.
Kurz gesagt, eine Impfung gegen das neue Coronavirus kann nicht funktionieren. Wir sollten stattdessen auf die natürliche, effektive Kreuzimmunität setzen.
Wenn ein Impfstoff also die Bevölkerung nicht schützt, warum arbeiten dann alle mit Hochdruck daran? Warum verkaufen die Regierungen ihn als Allheilmittel? Ganz einfach. Er bedeutet Milliardenprofite für die Pharmaindustrie.
Blink Nummer 8. Wer profitiert von der Krise?
Corona spaltet die Gesellschaft. Die einen glauben alles, was die Regierung und die Medien ihnen erzählen, die anderen glauben gar nichts mehr. Die gemeinsame Gesprächsbasis geht uns gerade verloren. Viele Freunde und Familien haben sich schon über dieses Thema zerstritten. Und das alles wegen einer Grippe? Sehen wir uns die Sache mal aus einer anderen Perspektive an. In einem normalen Jahr sterben in Deutschland ca. 950.000 Menschen. Das ist fast 1 Million. Über die Hälfte dieser Menschen fällt entweder eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems zum Opfer oder stirbt an Krebs. Viele dieser Tode ließen sich vermeiden. Dazu könnten wir etwa an den Schulen mehr über gesunde Ernährung sprechen oder den Nichtraucherschutz stärken. Doch anstatt solche sinnvollen Maßnahmen zu ergreifen, drehen alle wegen Corona durch. Woran liegt das? Daran, dass die Corona-Geschichte ein System ist, das für viele einflussreiche Akteure nur Vorteile bringt. Die Corona-Krise ist zum Beispiel die ideale Gelegenheit für Politiker, sich zu profilieren. Und natürlich erweitern die Regierungen dieser Welt in Krisenzeiten ihren Handlungsspielraum enorm. Wer verzichtet schon gern auf Macht, wenn sie einem so auf dem Präsentierteller angeboten wird? Die Pharmaindustrie profitiert ebenfalls von Corona. Schließlich sind der Verkauf von Medikamenten und die Entwicklung von Impfstoffen ein Milliardengeschäft. Überhaupt nützt die Corona-Krise eher großen Konzernen, während kleine Unternehmen unter ihr leiden. Das gemütliche Café um die Ecke hat zu. McDonald's liefert. Der unabhängige Buchladen geht pleite. Amazon triumphiert. Auch die Medien haben ein Interesse daran, die Geschichte hochzuspielen. Mehr Drama bedeutet für sie mehr Klicks, mehr Leser, mehr Einnahmen. Aber warum widersprechen die Wissenschaftler nicht? Machen wir uns nichts vor, auch die Wissenschaft ist leider korrupt. Forscher müssen sich um ihre Gelder bewerben und für eine schreckliche weltweite Pandemie machen die Staaten massig Mittel locker. Wenn ein Forscher also das Virus kleinredet, dreht er sich oft selbst den Geldhahn zu.
Man kann also sagen, Politiker und Großkonzerne, Wissenschaftler und Medien profitieren von der Corona-Krise.
Falls du nicht an das Corona-Narrativ der Regierung glaubst, halte damit nicht hinter dem Berg. Sprich mit deinen Freunden, vor allem mit denen, die anderer Meinung sind als du. In den Medien werden sie nichts von den berechtigten Zweifeln an der Geschichte erfahren. Also bist du dran. Sei offen und aufrichtig, denn ein vernünftiger Dialog, der auf Fakten basiert, war noch nie so wichtig wie heute.
Das war die Einschätzung der Corona-Krise von Carina Reis und Susharit Bhakdi aus ihrem Buch Corona-Fehlalarm. Diese Botschaft müssen wir erst einmal verdauen. Laut den Autoren ist Corona also nur eine harmlose Grippe und der Lockdown kostet mehr Menschenleben, als er rettet. Die öffentliche Meinung wird von Regierungen und Medien gezielt gesteuert und einen funktionierenden Impfstoff wird es nicht geben. Puh, falls du dich vorher noch nicht ausgiebig mit alternativen Sichtweisen auf die Corona-Krise beschäftigt hast, ist das harter Tobak. Ob und wie weit du die Ideen von Karina Reis und Susharit Bhakdi teilst, das überlassen wir dir. In einem Punkt geben wir den Autoren aber auf jeden Fall recht. Selbst nachzudenken ist besser, als alles zu glauben. Und vernünftige, interessierte Gespräche bringen uns immer mehr als Vorurteile und pauschale Anschuldigungen. Wir hoffen, dass wir dir mit diesen Blinks Lust aufs kritische Denken gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.